SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute. Guten Morgen, Thekla Walke.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie es geschafft haben. Sie sind Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Bundeslandes hier in Baden-Württemberg. Habe ich richtig gesagt?
Richtig, gut. Genau.
Erstmal schön, ja, dass Sie da sind. Nämlich eins vorab, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Deshalb erstmal die Frage, wie geht's Ihnen und wie fühlen Sie sich?
Also mir geht's sehr gut im Moment. Ich hatte ja eine Erkrankung, wie Sie wissen, im Frühjahr diesen Jahres und inzwischen bin ich eigentlich ganz gut erholt. Jetzt ist natürlich auch die Sommerphase, die hinter uns liegt. Habe auch natürlich ein paar Tage Urlaub gemacht, habe nochmal die Zeit genutzt, um durchzuschnaufen, weil im Moment ist ja in meinem Ministerium jede Menge zu tun.
Das kann man sagen, ja. Wir schreiben den 1. September, also den Tag, an dem nach 3 Monaten Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr keine Gültigkeit mehr haben. An den Tankstellen kam heute Morgen schon der Schreck. Die Preise sind kräftig angestiegen und zwar sofort, wurde sofort umgesetzt von den Mineralölkonzernen. Und das, obwohl man ja eigentlich denken müsste, da ist doch noch verbilligter Sprit eingekauft worden. Warum werden also jetzt die Preissteigerungen direkt an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben? Da fließt doch Fördergeld jetzt in andere Kassen. Was löst das bei Ihnen aus?
Bei mir löst das aus, dass man hoffentlich jetzt erkennt, wie falsch diese Maßnahme war. Denn die war ja von Anfang an in der Diskussion, ist es wirklich zielführend? Kommt es wirklich bei den Menschen dann an, dieser Rabatt, der den Staat unglaublich viel Geld kostet? Und ich finde, man sieht jetzt sehr gut nochmal ganz am Ende, dass es nicht diesen Effekt hatte. Im Gegenteil, es werden eigentlich die staatlichen Zuschüsse genutzt, um selber nochmal sich das Geld zu verdienen, jetzt gerade bei den Konzernen. Und deswegen muss man einfach sagen, das war der falsche Weg.
Da kritisieren Sie ja jetzt Ihre eigene Partei, die hat es mit auf den Weg gebracht. Die sitzt in der Bundesregierung, da gehen Sie ja schon jetzt einen Schritt nach vorne. Hätte man also anders machen müssen, dazu immer das Thema Mineralölkonzerne, die sowieso schon ihre Gewinne gesteigert haben und jetzt noch weiter von Gasumlage eventuell, die wird ja gerade nachgebessert, vielleicht, und von dem Tankrabatt profitieren, müsste man die mit einer Übergewinnsteuer belegen? Ich komme mal gleich zur Sache.
Ja, da gehen Sie aber echt schnell zur Sache. Ja, ich finde ja, man sollte wirklich in die Richtung gehen. Und zwar deswegen, weil man dann mit den Einnahmen, die man über solch eine Steuer generieren könnte, gezielt einkommensschwache Haushalte entlasten könnte. Und um die muss es uns gehen. Man sollte nicht mit der Gießkanne jeden quasi entlasten und jeden durch einen Rabatt oder Deckel schützen, sondern wirklich da ansetzen, wo Leute wirklich in der Not sind und das nicht mehr finanzieren können.
Ein super Erfolgsmodell war ja das 9-Euro-Ticket, wenn Sie es gerade ansprechen. Das hatte wirklich einen nachweislich tollen Effekt. 52 Millionen wurden verkauft, viele Autofahrten vermieden und man sagt schätzungsweise rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Also ein Türöffner für die Verkehrswende, kann man sagen. Und jetzt wollen die Menschen ja so ein Angebot. Warum gibt es keins? Warum tut sich die Politik damit so schwer? Warum unterhalten wir uns jetzt über eine schlecht geplante Gasumlage anstatt über dieses Erfolgsmodell?
Das sind zwei Themen. Das eine nochmal mit dem 9-Euro-Ticket, finde ich, war sehr wichtig, um zu sehen, welchen Effekt hat es. Wird es wirklich genutzt? Hat es einen Lenkungseffekt? Und um den muss es ja auch gehen, ne? Dass dann wirklich der ÖPNV auch mehr genutzt wird, dass man Energie spart, dass man tatsächlich im Bereich der Mobilität neue Wege beschreitet, die wir ja sowieso wollen. Ja? Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass man dieses Modell fortsetzen sollte. Es gibt auch Experten, die sich jetzt anlässlich dieser ganzen Frage Entlastung Gedanken gemacht haben, wie wäre das am zielführendsten für Deutschland. Und die schlagen auch vor, dass man weiterhin ein verbilligtes Monatsticket auf den Weg bringt, zum einen. Und zum anderen aber auch dafür sorgt, durch gezielte Zuschüsse eben, wie ich es vorhin schon sagte, einkommensschwache Haushalte, dass die sozusagen ihre Energiekosten abdecken könnten. Das sind die zwei Aspekte, die wirklich wichtig sind. Bei der Umlage, also bei den großen Unternehmen, wo jetzt die Debatte ist, wer wird hier eigentlich unterstützt und ist das eigentlich richtig? Und da muss man natürlich jetzt nachbessern. Das wurde ja auch angekündigt, dass viel stärker geprüft werden soll, wo arbeiten diese Unternehmen mehr, also schwerpunktmäßig in Deutschland, zahlen die Boni aus und vieles mehr.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, später in der Sendung, reden aber jetzt erstmal über den Besuch von Bäuerinnen und Bauern, den Sie gestern hatten. Vor Ihrem Ministerium war gestern um diese Zeit einiges los. Genau da standen nämlich rund 200 Landwirte mit knapp 100 Traktoren ziemlich lautstark und haben protestiert. Es geht um eine EU-Verordnung zum kompletten Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sogenannten Schutzgebieten. Wir waren dort, haben uns mal bei den Bauern umgehört und nach ihren Anliegen erkundigt.
Ich bin Bauer in der 17. Generation. Und ich will nicht der Bauer sein, der den Hof zumachen muss. Nicht, weil ich zu dumm bin oder zu unfähig bin oder irgendwelche Fehler gemacht habe, sondern ganz einfach aus einer ideologisch getriebenen Politik von oben herab, die praxisentfernt überhaupt uns dermaßen auf den Hals steht.
Was sagen Sie dem Mann?
Also ich kann das sehr gut verstehen, die Nöte, die Sorgen, die sich Landwirtinnen und Landwirte machen. Es gibt tatsächlich ein Höfesterben. Es ist schwierig, auskömmlich zu wirtschaften. Die Anforderungen werden immer größer. Und zugleich haben wir natürlich auch Anforderungen vom Naturschutz, vom Klimaschutz aus. Und deswegen haben wir in Baden-Württemberg ja auch mit den Bauern gemeinsam, mit dem Naturschutz eigentlich einen Pakt geschlossen, wie wir das Thema gemeinsam angehen wollen in den kommenden Jahren. Also weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, mehr biologische Landwirtschaft. Und ich glaube, wir sind da in Baden-Württemberg auf einem guten Weg, weil wir das gemeinsam anpacken wollen und eben nicht von oben aufdrücken, so wie das jetzt erscheint, wenn man liest, was die EU jetzt an der Stelle vorhat.
Also wir haben an der Stelle noch eine Stimme, nämlich zu der Frage, was Sie da jetzt eigentlich machen können, weil Sie haben gerade von einem Pakt gesprochen und da muss man die Landwirte ja irgendwie auch mit reinnehmen in diesen Pakt.
Wir würden uns einfach mehr wünschen, dass wir als deutsche Bauern auch mehr Mitspracherecht haben, dass wir zusammen zu einer Lösung kommen. Wir wollen auch gerne Pflanzenschutz reduzieren, an dem liegt es nicht. Aber wir brauchen auch ein gewisses Entgegenkommen seitens der Politik, damit sich auch in Deutschland für alle positiv was verändert.
Sie sind jetzt natürlich nicht die Landwirtschaftsministerin, aber reden Sie zu wenig mit den Bauern?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist das ganz große Anliegen, auch in Baden-Württemberg insbesondere, dass wir über dieses Thema sprechen wollen, in einer Art neuem Gesellschaftsvertrag auch darüber reden müssen, was gibt es eigentlich für Preise? Ja, was passiert im Lebensmittelhandel? Wie kann man so arbeiten, dass eben auch Landwirtinnen und Landwirte nicht darüber nachdenken, auszusteigen, sondern Lust haben, weiterzumachen? Es ist ein toller Beruf. Wir brauchen die regionale Versorgung und wir brauchen aber auch die Pflege der Böden, ja, der Biodiversität. Das sind ja alles Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt was ernten kann. Und deswegen ist es auch wichtig, eben über Pflanzenschutzmittel und solche Fragen zu reden. Aber ich glaube auch, man muss es gemeinsam tun. Wir machen das und ich weiß aber auch, dass der neue Landwirtschaftsminister im Bund, Cem Özdemir, genau das Gleiche vorhat und das als ein Miteinander sieht und nicht als ein Gegeneinander.
Gut, das müssen Sie jetzt sagen, das ist Ihr Parteifreund. Sie haben ja, es gibt auch andere Stimmen übrigens. Ich habe hier Gerhard, einen Hörer Gerhard, der schreibt, der findet diese Demonstration unverschämt, denn der findet die Bauern kommerziell. Die wollen verhindern, dass die wenigen verbliebenen Arten nicht auch noch ausrotten dürfen. Und wenn die viel zu späte EU-Verordnung kommen sollte und so weiter, sie geben vor, die Bevölkerung nicht mehr mit Nahrung versorgen zu können. Würden Sie dem Gerhard da zustimmen an dem Punkt? Vielleicht ganz kurz.
So wie er das gesagt hat, würde ich ihm nicht zustimmen. Und es ist so, dass tatsächlich wir etwas tun müssen, um die Artenvielfalt weiterhin sicherzustellen. Das ist im Moment so, dass wir da schlecht aussehen. Also es sterben immer mehr Arten aus. Wir haben viel weniger Vielfalt bei den Insekten, auch Masse. Ne? Und deswegen müssen wir dringend was tun. Aber das müssen wir natürlich mit denen dann auch machen, die das Land bewirtschaften. Ja? Das ist ja unser Ziel. Sonst erreichen wir ja dieses Ziel nicht, das ich im Grunde genommen natürlich teile.
Da gab es jetzt doch einige Rückmeldungen von den Hörerinnen und Hörern und auch durchaus Kritik an den Bauern. Da gibt es offensichtlich ein Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Artenschutz, das hier tatsächlich zu Konflikten führt. Spüren Sie diese Diskrepanz zwischen, Sie haben ja früher bei Umweltschutzorganisationen gearbeitet, da geht man etwas ideologischer vor. Und jetzt als Umweltministerin in der Realpolitik, wo Sie zwischen ihrer grünen Ideologie, nenne ich es jetzt mal, und dem Realismus die Lücke sehen, ist das frustrierend?
Nein, weil ich glaube, dass wir auch gute Lösungen anbieten können. Es geht ja um dreierlei. Es geht darum, dass wir das Land so bewirtschaften, dass nicht die Böden dabei zugrunde gehen oder die Artenvielfalt. Das ist die Nummer eins. Das zweite ist, dass wir natürlich die Ernährungssicherheit weiterhin auch leisten müssen. Und drittens, dass auch Landwirtinnen und Landwirte diesen Job machen können, dass sie damit leben und einigermaßen auch wirtschaften können und nicht nur einigermaßen, sondern auch gut leben können. Das ist der Anspruch. Das müssen wir zusammenkriegen. Das ist in den letzten Jahren nicht gut gelaufen. Man hat die Böden auch wirklich ausgelaugt zum Teil. Also wir haben ja auch eine Erosion, wir haben einen Verlust. Ja, es ist jetzt auch noch wahnsinnig trocken. Also wir müssen da wirklich dringend gegensteuern, aber mein Anliegen ist es, die Landwirtinnen und Landwirte mitzunehmen dabei. Die brauchen wir dafür. Die sollen da wirklich auch mit einsteigen. Das, was jetzt vorgeschlagen wurde, würde bedeuten, 30% der Böden könnten gar nicht mehr bewirtschaftet werden. Das geht natürlich nicht. Aber dass wir raus müssen aus den Pestiziden, aus den Pflanzenschutzmitteln sukzessive, das halte ich für absolut notwendig und das müssen wir auch in den nächsten Jahren sicherstellen.
Gut, so viel dazu. Jetzt müssen wir über die Gasumlage reden. Die kommt nämlich ab Oktober 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll sie betragen. Das heißt auf jeden Fall schon mal, Strom und Gas werden deutlich teurer. Wir spüren es jetzt schon ab Oktober noch mal mehr. Jetzt möchte der Wirtschaftsminister Robert Habeck auch schon wieder prüfen lassen, diese Gasumlage. Also warum dieses Hin und Her? Wie sinnvoll ist das denn?
Warum also hat man es da nicht geht vorher ja gedacht? Ja, ich denke, es ist jetzt in den vergangenen Monaten rund um die Frage der Energieversorgungssicherheit wahnsinnig viel auf den Weg gebracht worden. Man muss ja auch mal den Erfolg zumindest mal nennen. Wir haben schon die Abhängigkeit von russischem Gas von 55% auf 25% reduziert, Ende Juli, Stand Ende Juli. Und jetzt geht es darum, dass diejenigen, die quasi drohen, in die Insolvenz zu gehen, also die auch an Stadtwerke das Gas wiederum verkaufen, dass die eben weiter ihre Funktion erfüllen können. Wir wollen ja, dass weiter alle mit Gas versorgt werden können. Und darum geht es. Man hat es gehört, Uniper und andere, die brauchen quasi die Unterstützung. Und jetzt ist die Frage, wie finanziert man das Ganze? Man kann es nicht nur mit Staatsgeldern alleine finanzieren, mit Steuermitteln, sondern auch über diese Umlage. Und da wird jetzt gestritten, wer bekommt die gerechterweise? Und dass nicht Unternehmen jetzt wieder so einen Mitnahmeeffekt hier auf den Weg bringen und das gar nicht brauchen im Grunde genommen.
Da muss man ja sagen, die CDU hat von Anfang an keine Gasumlage gewollt, mit der Begründung, die sozialen Entlastungen gerade für die kleinen und mittleren Einkommen sind nicht zielgenau bei der Gasumlage. Wo liegt denn jetzt die richtige Lösung? Also Sie sagen, da müssen alle zusammenhelfen. Die Privatverbraucherinnen und Verbraucher, die haben Sie jetzt noch gar nicht erwähnt, müssen wir da die Industrie mehr in die Pflicht nehmen?
Also ich denke schon, dass es sinnvoll ist, auch über eine Übergewinnsteuer dann nachzudenken. Und zwar auch deswegen, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, um diese Einnahmen dann zu nutzen, um gerade kleine und mittlere Einkommen gezielt zu entlasten. Also ich glaube, das ist wirklich notwendig, weil wenn die Energiepreise sich verfünffachen, ja, das ist für manche Haushalte echt ein Riesenproblem und es kann nicht sein, dass dann einzelne Haushalte sich überlegen, sie heizen vielleicht gar nicht mehr oder sitzen frierend in der Wohnung oder sonst was. Also da muss wirklich Abhilfe geschaffen werden und nicht durch einen allgemeinen Preisdeckel.
Bis gestern war Klausurtagung der Bundesregierung im Schloss Meseberg. Ein Ergebnis, jetzt soll ein drittes Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger geschnürt werden. Wie genau das aussehen soll, das hat man nicht gesagt, oder wissen Sie es?
Nein, daran wird ja wohl noch gefeilt werden und es ist ja auch hoch umstritten und diskutiert gewesen in den letzten Tagen und Wochen und deswegen weiß ich das natürlich auch nicht.
Fakt ist, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, die Politik muss liefern, die Energiepreise gehen durch die Decke und das wird also alles mit Spannung erwartet. Da ist zum Beispiel ein Gaspreisdeckel im Gespräch. Womit können die Menschen in Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht rechnen?
Also ich denke schon, dass es nochmal ein großes Entlastungspaket geben wird. Mein Wunsch wäre, dass wir da ganz gezielt diejenigen entlasten, für die eine Verfünffachung, ja, der Energiepreise wirklich eine Bedrohung überhaupt darstellt, ihr Leben so weiter unterhalten zu können, wie sie das derzeit tun. Also da müssen wir wirklich nachbessern. Und das andere, aber natürlich dabei nicht unterlassen, nämlich Energie sparen. bedeutet auch für jeden, ja, der jetzt auch davon betroffen ist, von den höheren Preisen, dass man damit für sich selbst eine konkrete Entlastung schafft. Und es ist übrigens auch gut fürs Klima. Ich würde es mal nicht vergessen bei dieser ganzen Energiedebatte, dass wir auch das beachten müssen.
Energiesparen, sprechen wir gleich noch drüber. Die Idee des Gaspreisdeckels, die ist jetzt auch wieder von der CDU. Die haben ja anscheinend gerade die besseren Ideen. Will jetzt auf der Basis der Preise mit 2000 Kilowattstunden Strom, 5000 Kilowattstunden Gas pro Person das am dem Preisniveau von 2021 festfrieren, so als Deckel. Wollen Sie das hier im Land nicht realisieren? Ist das nicht?
Also ich halte die Deckel nicht für die optimale Lösung und ich halte es auch nicht für die bessere Idee. Und zwar deswegen, weil es keine gezielte Entlastung bringt, sondern wieder einen allgemeinen Deckel für jeden liefert, auch für diejenigen, die nicht das Problem haben mit den höheren Gaspreisen. Und deswegen halte ich das für falsch. Es kostet unglaublich viel Geld. Es schafft keinen Anreiz zu sparen. Also es soll auch weiter eine Lenkungswirkung da sein. Das Gas wird teuer. Das heißt, weniger verbrauchen. Ich sag's mal, -20% ist weiterhin unser Ziel. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir tatsächlich eine Gasmangellage.
Okay, Sie wollen über Spartipps reden. Dann reden wir über Spartipps. Politikschaffende gibt's ja eine Menge, die jetzt gerade uns Spartipps geben. Heizung ein Grad runterdrehen, dann die Wohnung auch mal nicht heizen und so. Aber der Beste kommt ja von Ministerpräsident Kretschmann. Der sagt, wir müssen nicht dauernd duschen, auch Waschlappen. Der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Das hat er der Südwestpresse vor einer Woche gesagt. Wie brauchbar ist denn dieser Tipp?
Naja, also ich glaube, sich mit einem Waschlappen zu waschen, das sollte eigentlich zum normalen Repertoire im Badezimmer gehören. Ne? Man muss nicht jeden Tag ausgiebig duschen,
Hand aufs Herz.
Um sich sauber zu halten.
Mhm. Machen Sie das, Hand aufs Herz?
Wie meinen Sie, was
Hand waschen aufs Herz? Waschen mit dem Waschlappen?
Ja, sicher, wasche ich mich auch mal mit dem Waschlappen. Klar, ja. Ich glaube, das ist ja für alle so. Ne? Mhm. Mal so, mal geht man unter die Dusche. Und hier geht's aber darum, Maß und Mitte nicht zu verlieren jetzt und einfach im Auge zu behalten, es kostet jetzt wahnsinnig viel Geld, das Wasser warm zu machen mit Gas. Ja, es wird viel Wasser verbraucht, übrigens ja auch ein Thema in diesen Zeiten, Trockenheit, ja, wenig Regen. Also ein sorgsamer Verbrauch von Wasser insgesamt, finde ich, ist auch kein Fehler, sich das mal zu überlegen. Und insofern finde ich solche Vorschläge auch ganz gut.
Okay, ich habe noch einen super Vorschlag von Ihrem Regierungschef. Und zwar hat der öffentlich bekannt gegeben, dass er sich eine Pelletheizung bestellt hat. Und die muss man sich aber auch leisten können, denn die Pelletpreise sind um fast 400% innerhalb eines Jahres. 214 Euro pro Tonne waren das von einem Jahr. Jetzt sind es über 800 Euro gestiegen. Also ist das jetzt ein guter Tipp?
Also grundsätzlich ist es richtig, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich in Zukunft heizen? Ja, was ist da der richtige Weg? Und deswegen wollen wir auch massiv die erneuerbaren Energien ausbauen, damit man zum Beispiel auch mit einer Wärmepumpe heizen kann. Denn, ich sag mal, die Energie aus Wind und Sonne ist die allergünstigste. Und die kann man hier direkt vor Ort ernten. Da muss ich keine Pipeline irgendwie anwerfen von irgendwoher. Und deswegen ist es unser Ziel mittelfristig natürlich, dass wir unsere Energieversorgung umstellen, dass wir da autonomer werden, dass wir nicht so abhängig sind. Und das ist auch unser Ziel mit einer Wärmeplanung in ganz Baden-Württemberg. Das läuft schon seit ein paar Jahren, wird auch Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein, wo man genau guckt, wo kann man Fernwärme nutzen in Zukunft, wo ist es sinnvoll, eine Wärmepumpe einzubauen, wo gibt es vielleicht Geothermie im Rheingraben. Also das muss das Ziel sein.
SWR1, Leute, mit einer Frau, die vor 15 Jahren noch gar nicht in der Politik war und jetzt als Umweltministerin von Baden-Württemberg die Energiewende im Land umsetzen soll. Thekla Balke, vor 15 Jahren, habe ich das richtig gesagt, da waren Sie noch gar nicht in der Politik. Das ging alles wahnsinnig schnell. Wie befähigt man sich innerhalb so kurzer Zeit, eine so verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen?
Gute Frage. Ich glaube, dass die Befähigung eben auch schon in den Jahren davor stattgefunden hat, wo ich ganz normal berufstätig war, in denen ich selbstständig war, in denen ich Kinder geboren und großgezogen habe. Also ich glaube, ich habe ganz schön viel Lebenserfahrung und Berufserfahrung mitgebracht, bevor ich in die Politik gegangen bin, dann so um die 40 rum. Und dann bin ich quasi, so wie man das eigentlich machen sollte, auch von der Pike auf gestartet, nämlich im Stadtrat. Also Kommunalpolitik kann ich sehr empfehlen. Da lernt man, Brücken zu bauen, die Themen auch gemeinsam mit anderen anzugehen und vor Ort umzusetzen. Und dann bin ich ja eben von der Kommunalpolitik in die Landespolitik gewechselt und habe da verschiedene Führungsaufgaben auch schon übernommen gehabt in den letzten 10 Jahren in der Fraktion, der Grünen Landtagsfraktion, in der Partei, so dass ich viel gelernt habe dann natürlich. Und ich denke, da hatte ich eine sehr gute Vorbereitung in der Zeit.
Ja, Stadtpolitik ist auch kein einfaches Brett. Ne? Ist auch ein dickes Brett, was man da bohren muss, egal ob man im Gemeinderat oder in der Verwaltung sitzt. Geboren sind Sie ja im schönen Dülmen im Münsterland in Nordrhein-Westfalen und sind aber relativ früh in Ihrem Leben schon nach Baden-Württemberg gekommen. Ich ließ mir sagen, Sie waren auf dem Internat.
So ist es.
War das streng?
Ursprungsschule. Nein, das war kein jetzt wahnsinnig strenges Internat. Das war einfach ein evangelisches Internat, ist es ja in Schelklingen. Die haben ein besonderes Konzept gehabt. Also die haben sehr viel Handwerk mit dabei und AGs und Theaterspielen und vieles mehr, aber auch viel Sport. Also insofern ist es eine gute Schule, denke ich, gewesen für mich und einfach ein ganz normales Gymnasium am Ende.
Wie kam es dazu? Sind Ihre Eltern auch mit nach Baden-Württemberg gegangen oder haben die gesagt, nee, Thekla, du musst jetzt dahin?
Ja, doch, das war eher so, Thekla, du musst dahin. Meine Eltern waren berufstätig, sehr eingebunden, auch mit Reisen. Und von daher hat es Sinn gemacht für mich, aufs Internat zu gehen. Ich wollte erst nicht natürlich, kann man sich ja vorstellen. Ne? Man will ja eigentlich als Kind immer da bleiben, wo man ist. Mhm. In der Regel bei den Freundinnen und Freunden. Und dann war es für mich aber eine sehr gute Zeit dort.
Mhm. Sie haben sagenhafte 16 Semester Geschichte mit Schwerpunkt Amerikanistik in Tübingen studiert. Also damit ist man, glaube ich, offiziell Langzeitstudentin.
Absolut.
Hat man Ihnen das in Ihrem Politikerleben öfter mal vorgehalten?
Ja, das ist auch schon mal.
Abschluss gemacht haben.
Ja, das stimmt. Das ist auch schon mal zur Sprache gekommen und ich misse diese Zeit nicht. Ich habe in diesem Studium, was ich eigentlich fast vollständig gemacht habe, sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ja während der Zeit immer im Haus der Geschichte Baden-Württemberg gearbeitet, auch viele Jahre und hatte immer den Traum, so ach ja, ich mache auch mal Ausstellungen und so weiter. Und dann muss ich sagen, hat sich mein Fokus total verschoben. Ich habe mich wahnsinnig für Ökologie, für Natur interessiert und habe dann entschieden, ich gehe jetzt einen ganz anderen, ganz neuen Weg und dann habe ich das nicht beendet. Aus heutiger Sicht könnte ich sagen, naja, war vielleicht ein Fehler, hätte ich vielleicht doch noch die 2 Jahre oder das eine Jahr dranhängen sollen. Aber so ist es jetzt gelaufen und ich denke, für mich wichtig war, dass ich eigentlich immer engagiert war, dass ich unterwegs war, verschiedene Jobs und Tätigkeiten immer hatte. Ja, die mich weitergebracht haben, wo ich viel gelernt habe und das zählt für mich am Ende.
Gut, das für die, die sich jetzt alle fragen, wie ist diese Frau Umweltministerin geworden? Sie sind seit langer Zeit auch im Naturschutz engagiert, waren erst bei Greenpeace, haben dann eine ziemliche Blitzkarriere bei den Grünen gelegt, 2008 beigetreten, dann waren sie auch Landesvorsitzende ein paar Jahre lang zwischen 11 und 16 und sind seit 16 dann im Landtag für ihren Wahlkreis, für Böblingen ist das, ne? Gut, also da müssen wir drüber sprechen. Sie haben auch noch ganz viele andere interessante Sachen gemacht. Zum Beispiel waren Sie Marketingbeauftragte und so weiter. Aber jetzt, da müssen Sie die Energiewende umsetzen. Die Fördermengen von Erdgas aus Russland sind weiterhin reduziert. Aktuell fließt sogar 0% durch Nord Stream 1, die Pipeline, russisches Gas. Wie können wir jetzt mit den Voraussetzungen hier im Land diesen Ausfall kompensieren?
Also im Moment wird ja alles dafür getan, das Stichwort, das große hieß diversifizieren, dass man überall einkauft, dass an LNG, also Flüssiggas-Terminals, dass dort Gas in Empfang genommen werden kann. Und das läuft jetzt gerade auf Hochtouren, ja, dass man eben nicht aus Russland, sondern aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Norddeutschland, dass man da sozusagen diese Extralieferungen bekommt. Das wird im großen Stil eingekauft und kompensiert. Plus die Einsparung, die wir auch dringend brauchen. Alles das zusammengenommen. Die Speicher werden sukzessive befüllt. Das führt uns dazu, dass wir durch diesen Winter kommen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Deswegen betone ich das auch so mit dem Sparen. Das ist ein Baustein, der ist einfach notwendig, plus diese Einkäufe. Und in Ansonsten müssen wir natürlich alle Kapazitäten, die noch da sind, die zur Verfügung stehen, vollständig auch nutzen und einspeisen.
Sie haben sich jetzt kürzlich in der Augsburger Allgemeinen, war das ausgesprochen, für Photovoltaik da die Kapazitäten zu steigern. Da gibt es aber einige Probleme. Man müsste die Kappungsgrenze dafür streichen. Heißt, man müsste diese 70%, die man ins Stromnetz einbringen kann, steigern. Da sind aber kommen wir dann an unsere Kapazitätsgrenzen, was das Netz angeht. Also wie wollen Sie dieses Spannungsfeld auflösen und warum? Was soll das überhaupt bringen? Kann man so viel mehr Strom mit Photovoltaik überhaupt jetzt aktuell erzeugen und damit wiederum auf der anderen Seite Gas sparen?
Also ich glaube, dass es notwendig ist, dass man da diese Kappungsgrenze, diesen Deckel jetzt lupft. Und zwar deswegen, weil wir ja auch das, was im Moment in Gaskraftwerken an Gas genutzt wird, um Strom zu produzieren, ja auch ersetzen müssen. Also das wäre ja auch ein Beitrag, um unsere Abhängigkeit vom Gas an sich zu reduzieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das auch kurzfristig möglich ist, da diesen Deckel von 70%, das ist im Moment die Grenze, dass wir den wegnehmen. Und ich glaube, dass das möglich ist und dass wir da auch mit den Netzbetreibern Lösungen finden können.
Es ist aber sonst eine eindimensionale Diskussion auch, weil Photovoltaikanlagen gibt es ja gar nicht so viele im Land. Ich denke, da hat man vielleicht auch in der Vergangenheit zu wenig getan. Das sind ja ohnehin, also wir können ja da über ganz viele Projekte erneuerbare Energien sprechen, die viel zu langsam umgesetzt wurden unter grüner Regierungsbeteiligung im Land seit 10 Jahren. Und dann würden ja die Preise sind für Photovoltaikanlagen auch wahnsinnig gestiegen. Also das ist ja wie mit den Pellets. Eine schlaue Idee, aber die Umsetzung.
Da ist aber Photovoltaik jetzt mal ein Beispiel, wo wir in Baden-Württemberg erfolgreich waren. Also wir sind im Moment in Baden-Württemberg, gehören wir zu den 4 Bundesländern, die bei dem Ausbau der Photovoltaik am weitesten sind. Also wir bauen jedes Jahr so viel neue Photovoltaik dazu, dass bis zu 190.000 Haushalte damit versorgt werden können. Wir haben eine sehr weitgehende Photovoltaikpflicht. Im Grunde genommen muss es doch so sein, dass jede Fläche, die sowieso da ist, dafür genutzt wird, um Sonnenenergie zu ernten und zu nutzen. Das ist die Zukunft. Günstiger kann man Strom nicht produzieren, höchstens noch mit Windrädern, die wir ja auch ausbauen wollen. Da sind wir wirklich nicht so gut gewesen in den vergangenen Jahren. Aber Photovoltaik ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir recht gut dastehen. Aber das heißt auch nicht, dass man sich jetzt darauf ausruhen kann. Im Gegenteil. Also wir haben ja Großes vor. Wir wollen einen deutlichen Ausbau bei Photovoltaik und Windenergie im Land. Denn, wie wir ja jetzt sehen in der aktuellen Krise, wir brauchen diese Energie, um uns selber versorgen zu können. Und das ist vor allen Dingen natürlich wichtig, das möchte ich einfach nochmal sagen, wir haben den Klimawandel in diesem Sommer nochmal massiv erlebt. Wir müssen uns von den fossilen Brennstoffen lösen. Und diese Krise, in der wir jetzt sind, da müssen wir darauf achten, dass das, was wir tun, auch diesem Ziel gerecht wird.
Gut, wir haben sehr, sehr, sehr viele Fragen der Hörerinnen und Hörer hier heute Vormittag. Und ich bitte um Verständnis, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen können. Also bei weitem nicht. Und deswegen bleiben wir jetzt mal beim Thema Photovoltaik und haben hier eine Frage von Heike Wolfangel aus Leonberg. Diese fragt, warum bekomme ich keine Fördermittel für meine Photovoltaikanlage, wo ich damit doch die Energie, die frei da ist, so leicht abgreifen kann? Ich habe eben 35.000 Euro für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage investiert. Warum nicht?
Also es ist so, dass wir in Baden-Württemberg ja eine erweiterte Photovoltaikpflicht auch auf den Weg gebracht haben. Also das heißt, bei einer Dachsanierung, bei einem Neubau ist es so, dass es Pflicht ist, ein Pflichtprogramm. Zum Beispiel darf man keine Förderungen mitgeben und wir gehen auch davon aus, dass sich das absolut rechnet. Also für den Verbraucher rechnet und amortisiert sich die Anschaffung über die kommenden Jahre, weil man einfach wahnsinnig viel Geld spart, wenn man selber den Strom vom Dach ernten kann. Also das heißt, für die Häuslisbauer, für diejenigen, die so eine Anschaffung im Rahmen einer Sanierung tätigen, ist es so, dass sich diese Anschaffung rechnet. Und der Staat muss natürlich ganz genau aufpassen, wo fördern wir, wo ist es wirklich notwendig. Wenn Sie an die ganze Diskussion denken, die wir vorhin hatten, wen unterstützen wir jetzt bei diesen hohen Energiepreisen? Wir haben nur begrenzte Mittel und müssen gucken, wo wir die vernünftig einsetzen.
Ich muss jetzt schon kurz stutzen, wenn Sie sagen, wir unterstützen nicht. Warum unterstützen Sie nicht Menschen, die sich sonst diese Photovoltaikanlagen gar nicht leisten können? Weil die müssen doch sparen. Die brauchen dieses Sparpotenzial am allermeisten.
In der Regel geht es ja da um Hausbesitzer, ja. oder Leute, die Häuser bauen. Und in der Kategorie sehe ich nicht unbedingt, dass da jetzt wirklich eine massive Unterstützung notwendig ist. Also der Teil, der dafür notwendig ist, um sich jetzt eine PV-Anlage noch aufs Dach zu schrauben, ist nicht so groß verhältnismäßig in Bezug auf das, was man insgesamt braucht, um ein neues Haus zu bauen oder zu sanieren. Also insofern sehen wir das als zumutbar an. Ja, und nicht, also ich glaube, dass es auch, wenn wir jetzt daran denken, dass es der Normalfall wird, Photovoltaik auch zu nutzen auf Gebäuden, das soll ja kein Sonderfall mehr sein, sondern einfach der Normalfall. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Das ist eine neue Art der Energieversorgung, die in Zukunft sehr viel Energie und Kosten sparen wird.
Ja, oder VermieterInnen, Vermieterinnen, Vermieter da vielleicht zu befähigen, diese Dinge anzubringen und das an ihre Mieter weiterzugeben, diesen Preisvorteil, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ich habe hier noch eine Frage von Rainer Hecker aus Tauberbischofsheim. Der schreibt, die Landesregierung schreibt privaten Bauherren eine Photovoltaikanlage zwingend vor. Für ihn ist es völlig unverständlich, weshalb mit erheblichen Landesmitteln in seiner Nachbarschaft drei große Gebäude der Straßenmeisterei erstellt werden, die keine Anlage haben. Was sagen Sie?
Ja, das finde ich auch nicht gut. Und es soll ein neues Klimaschutzkonzept für die Landesliegenschaften erstellt werden, das dafür sorgt, dass auf den bestehenden Liegenschaften und insbesondere da, wo neu gebaut wird, in Zukunft auch genauso, wie es für private Bauherren gilt, dass da dann auch eine Photovoltaikanlage zwingend nötig ist und auch angebracht werden muss. Also ich finde auch, da müssen wir als Land auf jeden Fall Vorbild sein und solche Dinge sollten eigentlich nicht vorkommen.
Herr Rüss aus Rottenburg, der geht auch in dieselbe Richtung mit der Förderung. Dann haben wir noch Veronika aus Geildorf, die stellt eine wichtige Frage. Ich möchte gerne wissen, warum es für neue Photovoltaik keine Förderung gibt, ist klar. Aber warum gibt es in Deutschland nicht einen Unternehmer mehr, der diese Module dafür herstellt? Was ist mit unserer Solarindustrie passiert?
Ja gut, also das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte, wenn man sich die vergangenen 10 Jahre anschaut. Warum sind wir eigentlich in Deutschland nicht schon viel weiter insgesamt bei der Energiewende? Wir waren eines der führenden Länder in Europa weltweit und wir haben im Prinzip mit der verfehlten Politik damals von Schwarz-Gelb eigentlich den ganzen Solarmarkt kaputt gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass im Prinzip die gesamte Produktion nach China abgewandert ist, obwohl wir technisch führend waren. Und das ist wirklich eine traurige Geschichte. Es sind auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dabei verloren gegangen, über die nicht so viel gesprochen wird. Aber es sind Hunderttausende.
Wir haben weitere Fragen der Hörerinnen und Hörer. Und eine, die wir noch zum Thema Photovoltaik hinterher schieben wollen, von Birgit aus Karlsruhe. Die sagt, Verpflichtung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Neubauten. Was denn mit Dächern, die meiste Zeit des Tages im Schatten liegen oder nur 2 bis 3 Sonnenstunden pro Tag bekommen? Macht das Sinn?
Das macht natürlich keinen Sinn und da gibt es auch keine Verpflichtung. Das muss ja bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Aber ich bin da auch im Gespräch mit Architekten, mit Bauherren. Wir wollen halt auch dafür sorgen, dass in Zukunft so gebaut wird, dass auch Photovoltaik genutzt werden kann. Das ist ja oft ein Argument, ja leider geht es bei diesem Gebäude nicht und so. Und da muss sich auch was ändern, dass das einfach der Normalfall wird. Aber klar ist, wenn man die Voraussetzungen so nicht hat, dann muss man da auch keine Photovoltaikanlage draufschrauben.
Ja, wir müssten ja jetzt, wenn es ums Energiewandelthema geht, Energiewendethema geht, eigentlich nicht nur über die Photovoltaik sprechen, sondern auch über Windenergie. Wir müssten über Brennstoffzellen sprechen. Auch hier Standort Baden-Württemberg, ganz wichtig. Und wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass Sie sich mit Ihrer Partei gerade quälen, mit dem Gedanken, AKWs länger laufen zu lassen. Da hat Hubert Kohler aus Horb am Neckar eine Meinung zu. Er sagt, nichts von dem, was Sie sagen, kann funktionieren für den nächsten Winter und nicht mal für die nächsten Jahre, vielleicht in 50 Jahren. Solange die sogenannten, sagt er, erneuerbaren Energien die Versorgung nicht 1:1 übernehmen können, brauchen wir Atomkraft, Kohle, Gas, Benzin und Diesel. Das kapiert die ganze Welt, nur die Grünen nicht. Hat er recht?
Naja, wenn ich mir aktuell die Situation in Frankreich anschaue, wo über die Hälfte der Atomkraftwerke nicht am Netz ist, A, weil wir eine Klimasituation haben mit Niedrigwasser, es steht kein Kühlwasser zur Verfügung, dann haben sie technische Probleme, die dafür sorgen, dass ein Teil im Moment gewartet werden muss. Also Atomenergie ist mal keine nachhaltige Lösung. Die ist teuer und ineffizient und gefährlich. Und zum anderen reden wir ja eben auch über den Klimaschutz. Und klar ist, wir haben jetzt eine Übergangszeit. Ja, in der Übergangszeit brauchen wir zum Teil noch Gas, Kohle und Öl, aber wir müssen das jetzt sukzessive reduzieren. Deswegen ist der Ausbau der Erneuerbaren mittelfristig wichtig. Kurzfristig brauchen wir die Kapazitäten, die wir haben, natürlich ganz dringend, auch für die Stromversorgung, ganz klar. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir diesen und nächsten Winter gewuppt, ohne diese großen Ziele aus dem Auge zu verlieren. Und da, wie gesagt, 20% sparen. Und natürlich die Einkäufe weltweit, die uns sicherstellen, dass wir hier unsere Speicher füllen können. Das ist im Moment das Gebot der Stunde und das schaffen wir das auch.
Ja, was sagen wir denn solchen Menschen wie jetzt einer Dame, die uns hier eine Sprachnachricht hinterlassen hat, aber nicht genannt werden möchte, die uns auf sehr bewegende Art und Weise gerade erzählt hat, dass sie darüber nachdenkt, einfach gar nicht mehr zu heizen und Angst hat vor dem kommenden Winter. Jetzt haben wir eine Energiepauschale für 300 € wieder ausgezahlt an alle. Wie können wir denn garantieren, zumindest hier in Baden-Württemberg, dass es keine Gassperren gibt, dass Menschen, die wirklich Probleme haben, diese Rechnungen zu bezahlen, dass die wirklich geschützt werden?
Also die NBW hat ja zum Beispiel auch angekündigt, dass hier keine Verträge oder Lieferungen gestoppt werden sollen, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlen kann. Das darf es nicht geben, das sehe ich genauso, das ist der richtige Weg.
Also keine Gassperren?
Nein, es geht aber darum, die privaten Kunden sind ja ohnehin geschützt, ja, in dem Ganzen, also selbst wenn eine Notlage eintritt. Es geht aber jetzt darum, wir haben ja wirklich das Problem für manche Leute, die wirklich mit jedem Euro und Cent im Monat rechnen müssen und die brauchen mehr Unterstützung und es kann doch nicht angehen, dass hier an jeden 300 € ausgezahlt werden, wie jetzt, ja, für Sie und für mich, wir beide brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Wir könnten diese Mehrkosten auch so tragen. Lieber gibt man das Geld denjenigen, die es dringender brauchen und dann mehr und gezielt, damit die gut durch den Winter kommen. Und ich möchte nicht, dass die Leute frierend zu Hause sitzen oder gar nicht die Heizung anmachen. Das kann nicht die Lösung sein. Und da müssen wir uns wirklich jetzt was Gutes überlegen. Ich hoffe, die Bundesregierung kommt da jetzt in die Pötte und bringt ein Entlastungspaket, was wirklich gezielt diese Leute unterstützt.
Das war Ihr Schlusswort und damit entlassen wir Sie jetzt wieder ins Ministerium, damit auch Sie wieder Dinge umsetzen können. Vielen Dank, Frau Walker, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.